Kriege und Seuchen haben den Menschen immer begleitet. Typhus, Cholera, Gasbrand, Ruhr, Tuberkulose, Fleckfieber, Tetanus oder auch Rotz zu nennen. Es gibt sicher noch viele andere, aber das waren die wichtigsten, die Kriege oft wirklich beeinflusst haben, und zwar stark beeinflusst haben, bis hin zu, dass sie kriegsentscheidend waren. Und es ist eine Tatsache, dass bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts mehr Soldaten an Krankheiten und Seuchen gestorben sind, als an den Folgen der Waffenwirkung. Nun zu unserem heutigen Beispiel einer Seuche, der Influenza-Pandemie von 1918, die bis 1920 gedauert hat und auch unter dem Namen Spanische Grippe bekannt ist. Spanische Grippe ist eigentlich interessant, dass es diesen Namen abbekommen hat, denn es hat eigentlich nicht wirklich was mit Spanien zu tun gehabt. Dieser Name kommt daher, dass Spanien am Krieg nicht beteiligt war und eigentlich das einzige Land war, das darüber berichtet hat, dass es zu so seltsamen Grippefällen kommt. Hier in dieser Pressemeldung im Mai 1918 wird noch von einer milden Form geredet. Das hat sich dann sehr schnell geändert. Und das ist eigentlich der Grund für den Namen Spanische Grippe, dass einfach die spanischen Medien darüber berichtet haben. Und das haben sie praktisch bis heute weg. Die Spanische Grippe ist eine faszinierende Sache gewesen. Sie hat innerhalb eines vergleichbaren Zeitraumes, gibt es keine einzige andere Krankheit, die mehr Menschen getötet hat. Umso spannender ist es zu erleben, dass diese Erkrankung, diese Influenza eigentlich weitgehend in Vergessenheit geraten ist. Wie viele Menschen wirklich gestorben sind an dieser spanischen Grippe, wird wohl niemals zu erfassen sein. Es gibt Schätzungen zwischen 20 und 50 Millionen, es gibt aber auch Quellen, die sagen, bis zu 100 Millionen Menschen sind daran gestorben. Und Erkrankungen weltweit schätzt man zwischen 500 und 700 Millionen. Sie war 25 Mal tödlicher als die gewöhnliche Grippe, die man ja auch damals schon gekannt hat, die fast jeden Winter die Menschen heimgesucht hat. Und daran war man gewöhnt, darüber hat man nicht wirklich nachgedacht. Aber diese Grippe, dieses Virus hat alles andere in den Schatten gestellt. Beispielsweise waren über 25% der nordamerikanischen Bevölkerung erkrankt. Und die Lebenserwartung ist dann aufgrund der vielen Todesfälle kurzfristig um 12 Jahre gesunken im Jahr 1918. Diese Abbildung zeigt Ihnen das Virus, das all das Leid über die Menschen gebracht hat damals. Es war ein Influenza-A-Virus mit der Bezeichnung H1N1. Schaut eigentlich ganz hübsch aus, kann man sich gar nicht vorstellen, dass es so viel Leid und Tod über die Menschen gebracht hat. Es war extrem virulent, extrem bösartig und äußerst vermehrungsfreudig und sehr, sehr ansteckend. Zu der Frage, die sich die Menschen seit Jahrzehnten stellen, woher ist dieses Virus gekommen, möchte ich Ihnen kurz zwei Hypothesen vorstellen. Zunächst einmal die gängige Hypothese, die besagt, dass das Virus erstmals in den USA, und zwar im Haskell County in Kansas, aufgetreten ist, Anfang des Jahres 1918. Da ist einfach beobachtet worden, dass unerwartet viele Menschen mit schweren Grippesymptomen einfach mal beobachtet worden sind. Man hat natürlich noch gar nicht gewusst, was ist das, wo kommt das her. Und es dürfte so sein, dass dann junge Männer zum Militär gegangen sind und die Krankheit in ein Ausbildungslager gebracht haben, ins Camp Funston, westlich von Kansas City, wo 56.000 Soldaten stationiert waren. Und laut den Aufzeichnungen war es so, dass 3 Wochen später, nachdem diese jungen Männer eingezogen worden sind, über 1000 Rekruten erkrankt waren und fast 40 verstorben. Also man sieht, wie wahnsinnig schnell sich das ausgebreitet hat. Und dann dürfte es so gewesen sein, dass im Zuge des Krieges Truppenschiffe das Virus mitgenommen haben und nach Europa gebracht haben, zunächst nach Frankreich, wo es sich dann sehr, sehr rasch ausgebreitet hat, ganz einfach auch dadurch, dass riesige Menschenansammlungen dort waren, die Soldaten, die dort stationiert waren, große Truppenverbände auch verschoben worden sind und das Virus mitgenommen haben. Die zweite Hypothese, die ich Ihnen vorstellen möchte, die nicht so bekannt ist, die von einem Freund von uns und einem Wissenschaftler, dem Professor Oxford aus England, aufgestellt wurde vor einigen Jahren. Er hat eine andere Theorie und er meint, das Virus könnte in einem britischen Armeelager in Frankreich ausgebrochen sein, in Etappes. Und zwar ist das eine ganz schmale Region im Norden Frankreichs, wo ein riesiges Militärlager stationiert war, auch natürlich mit vielen Krankenhäusern, um die Menschen zu versorgen. Und man sieht hier auf den Bildern, unter welchen Bedingungen, unter welcher Enge die Menschen, die Soldaten dort stationiert waren. Und man kann sich, glaube ich, gut vorstellen, dass sich hier ein Erreger sehr leicht verbreiten kann. Und in einer kleinen Region von nur 16 Kilometern waren über die Zeit 6 Millionen Soldaten, haben sich dort aufgehalten. Und das ist wiederum natürlich ein Hinweis, dass sich dort leicht eine Krankheit verbreiten kann. Es hat in diesem Militärlager offenbar ideale Bedingungen gegeben für die Entstehung eines neuen pandemischen Influenza-Virus. Was meine ich damit? Es war natürlich vollkommen überfüllt. Es haben sich bis zu 100.000 Soldaten gleichzeitig auf einem sehr schmalen Region aufgehalten. Es war eben overcrowded, überfüllt. Es hat, um die Menschen versorgen zu können, eine ausgedehnte Schweinehaltung gegeben. Das Schwein ist bei der Entstehung von neuen Influenza-Viren sehr wichtig. Es wird auch als Mixing Vessel bezeichnet, weil das Schwein hat Rezeptoren für menschliche Influenza-Viren und für Vogelinfluenza-Viren. Und die vereinigen sich dann sozusagen im Schwein und können ihre Gene austauschen. Und heraus kommt, wenn wir Pech haben, ein komplett neues Virus, das die Welt noch nicht gesehen hat, was ja die Voraussetzung für eine Pandemie darstellt. Wir hatten in diesem Lager gab es aber auch die Vögel, die wir dazu brauchen. Soldaten haben in den Dörfern rundherum lebende Hühner und Enten gekauft. Man sieht ja, wie die Soldaten die Tiere aussuchen und da kann es natürlich auch zu einer Übertragung von Aviärer Influenza auf den Menschen kommen. Hier werden die Vögel gefüttert, also es war ein entsprechend enger Kontakt auch vorhanden. Und es ist dokumentiert, dass es in diesem Lager bereits Ende des Jahres 1916, Anfang 1917 zu einem Ausbruch eines respiratorischen Infekts gekommen ist. Man hat das purulente Bronchitis damals genannt. Und es könnte sein, dass das ein Vorläufer, ein Vorbote der spanischen Grippe war. Diese spanische Grippe ist in drei Wellen verlaufen. Die erste war im Frühjahr des Jahres 1918. Dann, das war relativ normal, das, was man gekannt hat. Dann ist ein paar Monate lang Ruhe eingekehrt und im Herbst 1918 kam die Influenza wieder zurück. Aber diesmal war das Virus verändert und hat dann die unglaublichen Todeszahlen verursacht. Dann gab es noch eine kleinere dritte Welle Ende 1919 bis in das Jahr 1920 hinein. Wie ich schon gesagt habe, in die erste Welle war zumindest das, was wir gewöhnt sind. Ich will nicht sagen, dass es banal war. Die Menschen sind sehr wohl auch gestorben, aber es ist nicht über das normale, bekannte Maß hinausgegangen. Es war Krieg, die Menschen hatten andere Sorgen und haben das relativ schnell vergessen. Und dann kam eben dieses veränderte, dramatisch veränderte Virus zurück, das viel ansteckender und viel virulenter war als noch ein paar Monate davor. Und es war wirklich die ganze Welt betroffen. Man hat das Virus wirklich im letzten Eck dieser Welt gefunden, hat man Leichen gefunden, die an der spanischen Grippe gestorben sind. Etwa 20% der Erkrankungsfälle waren, was man als mild bezeichnen könnte, alle anderen waren wirklich augenblicklich schwerst krank. Ich habe hier eine kurze Beschreibung eines Zeitzeugen von damals, der das so beschrieben hat. Um diese Zeit begann ein neuer Feind, diesmal hauptsächlich im Hinterland, zu wüten. Die spanische Grippe, die schon im Sommer in Spanien getobt und sich dann langsam ostwärts gezogen hatte. Zuerst erwies sie sich trotz unheimlicher Ansteckungsfähigkeit als ziemlich harmlos. Im Laufe der Monate hatte sie aber einen immer bösartigeren Charakter angenommen und nun überfiel sie unser durch jahrelanges Hungern vollständig entkräftetes und aller Heilmittel bares Land mit unheimlicher Wucht. Also die Menschen haben schlichtweg nicht gewusst, wie ihnen geschieht. Es muss ganz schrecklich gewesen sein. Ganz kurz nur zum Krankheitsverlauf. Typisch für die Influenza ein rasend schneller Beginn mit sehr hohem Fieber, Schüttelfrost, starken Kopf- und Gliederschmerzen, einem starken Husten und Reizungen im Hals- und Rachenbereich. Es gab auch immer wieder Nasenbluten. Und das Faszinierende und Schreckliche war, dass die Menschen binnen weniger Stunden gestorben sind. Nicht alles hat auch die gegeben mit dem typischen Krankheitsverlauf, wo sich das ein paar Tage aufgebaut hat und die dann nach einigen Tagen eine bakterielle Superinfektion bekommen haben. Aber immer wieder hat man diese furchtbaren Fälle gesehen, wo das binnen Stunden abgelaufen ist, weil sie eine hämorrhagische Lungenentzündung bekommen haben. Und typischerweise gab es hier immer wieder Fälle auch von dramatischen bläulich-schwarzen Verfärbungen der Haut, weil die Leute einfach keine Luft mehr bekommen haben und im entsprechenden Sauerstoffmangel elend zugrunde gegangen sind. Ein weiteres Spezifikum der spanischen Grippe war, dass es vor allem die Jungen betroffen hat. Die jungen Menschen sind normalerweise nicht so gefährdet durch die Influenza, es sind vor allem die Älteren und die Personen, die immungeschwächt sind, aber diesmal waren es die Jungen, die gestorben sind, und zwar so zwischen 15 und 35. Sie sehen das hier, wenn Sie anschauen, die gestrichelte Linie zeigt Ihnen die altersspezifische Todesrate zwischen den Jahren 1911 und 1917, und das ist die typische U-Form. Das sind eben die ganz Kleinen, die versterben, weil sie noch ein schwaches Immunsystem haben. Und dann ab ungefähr 50, 60 Jahren, mit zunehmendem Lebensalter, steigt natürlich die Todesrate auch. Und das ist die normale Verteilung, die wir haben. Und für 1918 sehen Sie eine W-Form. Das ist die Spitze in der jungen Altersgruppe zwischen ungefähr 15 und 35. Die sind an der spanischen Grippe verstorben. Und dann gab es natürlich ganz schlimme Fälle, wenn man sich diesen hier anschaut, hat sicher viele solche Schicksale gegeben. Ein junger Mann, ja, vielleicht mal 20 Jahre alt, hat irgendwie mit wahnsinnigem Glück die Front überlebt, kommt nach Hause und dann stirbt er an der spanischen Grippe innerhalb weniger Tage. Also ganz, ganz furchtbar. Beispiele für prominente Todesfälle. Das war Egon Schiele zum Beispiel, er ist 3 Tage nach seiner schwangeren Frau verstorben. Der französische Dichter Guillaume Apollinaire, Sigmund Freuds Lieblingstochter Sophie, das ist die größere von den beiden, oder der Soziologe Max Weber. Hier sehen Sie noch einmal eine für mich sehr eindrucksvolle Darstellung, wie stark die Todesraten angestiegen sind. Das ist die Mortalität in Amerika und in Europa 1918 und 1919. Und die Linien stehen für unterschiedliche Städte wie New York, London, Paris oder Berlin. Und man muss nicht viel erklären, man sieht ganz eindeutig, was sich damals abgespielt hat, wie dramatisch die Todesraten angestiegen sind. Es hat natürlich auch Auswirkungen auf den Krieg gegeben, wenn so viele Menschen erkranken und versterben. Beispielsweise hatte die britische Marine bereits während der ersten Welle über 10.000 Erkrankte und konnte deswegen 3 Wochen nicht auslaufen. Oder die US Army und Navy, die hatten bis zu 40% erkrankte Rekruten während der zweiten Welle. Und da kann man sich, glaube ich, gut vorstellen, dass eine Armee nicht mehr so handlungsfähig ist. Es hat mehr Tote durch Pneumonie, Influenza gegeben als durch Waffenwirkung während dieser Zeit. Und wenn man die Todesfälle in den USA selbst dazu rechnet, waren das fast 700.000 Amerikaner, die an der spanischen Grippe gestorben sind. Und das sind 10-mal so viele, wie im Krieg gefallen sind. Dieses Bild zeigt Ihnen ein Schild. Spanish Influenza has endangered the prosecution of the war in Europe. Also man konnte praktisch nicht mehr weiter Krieg führen, steht da, und es schon 1500 Fälle gibt, 30 Todesfälle. Und ja, überall gab es die Warnungen, dass Spucken die Erkrankung verbreitet. So kann man sich das dann vorstellen, waren die Zustände in den Militärlagern, in den Krankenhäusern. Also hier sehr enge Verhältnisse und optimal für die Verbreitung des Virus. General Erich Friedrich Wilhelm Ludendorff hat in seinen Kriegserinnerungen zum Beispiel auch beschrieben, es war für mich eine ernste Beschäftigung, jeden Morgen von den Chefs die großen Zahlen von Grippeausfällen zu hören und ihre Klagen über die Schwäche der Truppen, falls der Engländer nun doch angriffe. Also man hat das ganz, ganz deutlich gemerkt, wie schwach die Truppen sind. Es hat verzweifelte Therapieversuche gegeben, von Magenreinigung über Abführmittel, diverse Aufputschmittel, Kaffee, Koffein und so weiter. Dann hat jemand gemeint, ein Ortswechsel wäre eine gute Ergänzung, sicher eine Idee, wenn es dort das Influenza-Virus nicht gibt. Oder intravenöse Injektionen mit flüssigem Silber, Platin, Opium, Heroin und andere Opiate, Kokain und Whisky, Zwiebel und Knoblauch und sogar der Aderlass ist wieder zu neuen Ehren gekommen. Ich glaube, diese Auflistung zeigt ganz deutlich, wie verzweifelt die Menschen gewesen sein müssen. Man hat ja nicht gewusst, was ist los, man hat das Virus nicht gekannt, es hat einfach keine Therapie gegeben und die Verzweiflung war so groß, dass man halt alles Mögliche versucht hat. Für die Bevölkerung wurden Verhaltensmaßnahmen ausgegeben, also man soll sich die Hand vorhalten beim Husten und Niesen, man soll Menschenansammlungen vermeiden, wenn es möglich ist, zu Fuß zur Arbeit gehen, nicht spucken, also überall wurden Plakate aufgehängt und das öffentliche Leben war dominiert von Menschen, die mit Masken unterwegs waren, die Ambulanz, die natürlich unmittelbar Kontakt hatte mit den Erkrankten, haben versucht, sich durch einen Mundschutz zu schützen oder auch die Polizei. Es war sicher sehr schwierig, das öffentliche Leben aufrechtzuerhalten. Ganz kurz eine Bemerkung zur spanischen Grippe in Österreich. Es war bis 2012, zumindest meines Wissens nach, gab es keine Untersuchungen, Publikationen zum Thema spanische Grippe in Österreich. Ich hab dann gefunden, die Diplomarbeit eines jungen Grazer Studenten, er hat sich angeschaut, die Auswirkungen der spanischen Grippe in der Steiermark, er hat sich drei Ortschaften ausgesucht, wo er quasi auf der Mikroebene Mortalitätsdaten erhoben hat und er hat natürlich genauso nachgewiesen, wie dramatisch die Todeszahlen in diesen kleinen Ortschaften angestiegen sind, wie auf der ganzen Welt. Wir haben das dann gemeinsam in der Wiener Medizinischen Wochenschrift publiziert. Damit komme ich in die jüngere Gegenwart, wobei 1999 auch schon wieder eine Weile her ist. Da haben wir von der Sozialmedizin das erste Mal das Thema Pandemie aufgegriffen und haben die Frage gestellt, braucht Österreich einen Vorsorgeplan? Denn sowas wie damals, die spanische Grippe, kann im Prinzip jederzeit wieder passieren und ist Österreich entsprechend vorbereitet? Diese Frage haben wir einfach ganz simpel mal in den Raum gestellt. Und nach langer Überzeugungsarbeit und einigen Jahren, die ins Land gezogen sind, ist dann auch ein Influenza-Pandemieplan entstanden, der sich ja 2009 während der jüngsten Pandemie H1N1 durchaus bewährt hat. Und damit komme ich auch schon zum Schluss. Wenn wir Public Health Aspekte berücksichtigen, das müssen wir ja immer, dann ist es einfach so, dass wir uns für den schlimmsten Fall vorbereiten müssen. Und der schlimmste Fall, das war sicher die spanische Grippe. Also man hat ja gesehen, dass es wirklich passieren kann. Es wäre natürlich heute anders, wahrscheinlich leichter, wir haben bessere medizinische Versorgung, aber wenn ich nur denke an öffentliches Leben aufrechterhalten und so weiter, dann wäre das schon eine sehr, sehr, sehr schwierige Herausforderung für uns. Und als Abschluss möchte ich nochmal daran erinnern, Influenza ist unberechenbar, wir können überhaupt keine Vorhersagen treffen, was die Influenza-Viren als nächstes machen, wann wird die nächste Pandemie wieder da sein. Also hier tappen wir völlig im Dunkeln und müssen uns eben entsprechend vorbereiten. Und ein kleiner Satz noch zum Nachdenken, nach der Pandemie ist natürlich auch wieder vor der Pandemie. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.